Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wortschritte. Wortschritte Nummer 33 mit Lena Schäfer. Lena ist Diakonin in Haltern am See. Diakonin kennt ihr nicht? Erklären wir euch. Dazu reden wir mit ihr über Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Gottesdienste à la carte. Los geht's!
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eils.
Hallo Lena.
Hi.
Mensch, jetzt hat das endlich mal geklappt. Wir haben 3 Versuche gestartet, einen Termin zu finden.
Ja.
Zweimal war, glaube ich, extrem windig.
Ja, die Sturmzeit.
Ja, und dann haben wir es nochmal verschoben wegen der Aktualität des Ukraine-Krieges. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Bitte stell dich doch erstmal kurz vor.
Ja, ich bin Lena Schäfer, bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn und ich arbeite in der evangelischen Kirchengemeinde Haltern als Diakonin im interprofessionellen Pastoralteam.
Okay, wenn du den Ukraine-Krieg mit 3 Wörtern beschreiben müsstest, welche wären das?
Erschreckend, furchtbar, menschenverachtend.
Ja. Mhm. Bist du nach wie vor noch aktuell dabei oder bist du schon kriegsmüde, abgestumpft vielleicht sogar?
Nee, tatsächlich sehr aktuell, weil ist vielleicht ganz spannend. Ich habe auch, ich habe eine russische Austauschfamilie.
Ah, okay.
Ich selbst habe in der Oberstufe 3 Jahre Russisch gelernt und damals gab es ein Austauschprogramm, was schon in die Sowjetzeit zurückreichte.
Ja.
Und da habe ich eben 2005 2006 eine russische Austauschschülerin bei mir gehabt. 2007 war ich selbst da. Und 2008 war die Schwester bei mir.
Ja.
Und ja, ich habe nie so viel Gastfreundschaft erlebt und mit ihr stehe ich im ganz engen Kontakt. Ihre Schwester lebt in München, die haben auch innerfamiliär da nochmal jetzt. Und wir schreiben ganz viel über die Situation.
Ja. Wie geht es ihr mit dem Krieg?
Ganz schlecht. Sie ist definitiv sehr stark dagegen. Hat sich auch bedankt, dass ich mich an dem Tag des Kriegsausbruchs bei ihr gemeldet habe.
Ja.
Weil sie auch schrieb, danke, dass du dich gemeldet hast. Man schämt sich für sein Land. Aber man merkt auch, dass sie zensiert schreibt. Also, dass sie...
Zurückhaltend?
Zurückhaltend. Ich habe sie dann gefragt, wie ist jetzt so die Stimmung in Moskau? Sie schrieb dann Just Talks, also es wird nur geredet.
Ja.
Und ja, sie schrieb eben, man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber seiner Familie. So, ne? Wenn man jetzt auf die Straße geht,
ja, klar.
Wird man eingekerkert.
Die haben dann sofort mit Repressalien zu fürchten.
Genau. Halt. Und das ist natürlich, letztlich führt Putin auch ein Land in Kampf gegen sein eigenes Volk an vielen Stellen.
Ja.
Und so schlimm. Ja. Die Situation ist auf beiden Seiten ja schlimm, natürlich in der Ukraine noch mal ganz anders durch die kämpferischen Auseinandersetzungen. Aber diese Situation mit, dass Menschen da auch für das, weil sie eben gegen den Krieg sich aussprechen, dann festgenommen werden, ist auch schwierig.
Mhm. Was habt ihr von Seiten der Kirchengemeinde für Aktionen gemacht?
Wir hatten ein Friedensgebet, ein ökumenisches, auf dem Marktplatz. Und jetzt gibt es jeden Donnerstag Friedensgebet in der Erlöserkirche.
Ja.
Und die katholische Kirche macht so ein 41-stündiges Friedensgebet. Da ist Karl Henschel auch noch mal für eine Stunde mit dabei.
Ja. Wie wird das angenommen von den Leuten? Wie viele Leute sind dabei?
Das Friedensgebet, da war die Stadt voll, das ökumenische. Mit den wöchentlichen starten wir jetzt Donnerstag. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Aber vielleicht noch mal um dies vorhin gerade mit der Ukraine.
Ja.
Was ich besonders schlimm im Moment finde, sind diese, ich jetzt auch als Mutter ganz anders irgendwie mitbekomme oder mich mehr berührt an der Stelle, ist jetzt eben heute die Info, dass ein Kinderkrankenhaus bombardiert wurde.
Ja.
Ganz schlimm. Und diese Szenen, die man sieht, ja, wo Kinder den Eltern oder dem Vater entrissen werden, getrennt werden und da.
Ja, man sieht ja diese Bilder, wie der Vater die Hand an die Scheibe vom Zug irgendwie halt hat und das Kind auf der anderen Seite im Zug. Ja, das berührt mich auch, das muss ich ganz klar sagen. Das sind die schlimmsten Bilder mit halt, ne?
Ja.
Zumindest die wir zu sehen bekommen halt, ne?
Genau. Oder dann war gestern eine Szene, da war ein Kind bei einem Vater auf dem Arm. Der hat 3-4 Jahre maximal und der Vater hat erklärt, dass er nicht mit kann und das Kind hat wütend auf ihn eingeschlagen.
Ja.
So auf den Helm drauf, ja. Verstand das nicht.
Machst du dir Sorgen um deine eigene Zukunft und die Zukunft deiner Familie?
Ich habe mir schon, bevor jetzt der Konflikt in der Ukraine angefangen hat, natürlich Gedanken über die Zukunft meines Sohnes gemacht, weil die Klimaerwärmung, wenn man überlegt, dass er noch so eine Erderwärmung von 3,5 bis 4 Grad höchstwahrscheinlich miterlebt und wenn man jetzt hört, dass es noch schneller vielleicht geht und was das für Folgen hat auf Trinkwasserknappheit, auf Lebensmittelknappheit, das ist schon enorm. Und da habe ich mich auch gefragt, was wird er und was wird mein kleiner Neffe noch alles erleben?
Ja, man weiß es einfach leider nicht. Ne? Also genau. die Zeiten sind halt nicht ganz so schön.
Genau, und dann kam das jetzt on top.
On top, genau. Du hast gerade gesagt, du bist Diakonin in Haltern. Mhm. Erklär doch mal, was ist denn eigentlich eine Diakonin?
Also Diakone sind ist auch ein kirchliches Amt, in das man eingesegnet wird von der Landeskirche. Und das kann man sozusagen als Zusatzausbildung zu seinem Beruf machen, sozusagen.
Ja.
Also es gibt Menschen, die sind Erzieherinnen und Erzieher oder man kann auch als Altenpflegerin, Altenpfleger kann man in verschiedenen sozialen Berufen kann man eben die Diakonenausbildung zusätzlich machen.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube, da könnte ich die ganzen Schritte zu erzählen.
Mach nicht so lang.
Genau. Es gibt Wege als Ausbildung, das heißt, man macht das es gibt verschiedene Ausbildungsstätten in NRW, machen wir mal so erstmal. In der Landeskirche Westfalen gibt es verschiedene Ausbildungsstätten, Bielefeld, Nazareth, der Wittekenshof und das Martineum mit Bochum zusammen. Und man kann entweder sagen, man macht das als Aufbauausbildung zu seiner normalen Ausbildung, die man schon hat, oder wie ich eben als Doppelbachelor.
Ja.
Das heißt, ich habe es studiert, das sind dann 4 Jahre. Und nach dem Studium bin ich staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und Diakonin.
Und was hat dich nach Haltern geführt? Wir
Nähe.
Gehen jetzt gerade durch ein tierisches Sandbett. Also man sinkt so ein bisschen tief ein, entschuldige.
Ja, genau.
Vielleicht sagen wir auch noch mal eben kurz, wo sind wir überhaupt hier?
Wir sind in der Westrupper Heide. Das ist ein Naherholungsgebiet in der Nähe von Haltern. Auf der anderen Seite ist der Halterner Stausee, aber ich dachte, den kennt man. Und ihr kennt wahrscheinlich die Westrupper Heide noch nicht.
Genau. Also, was hat dich nach Haltern geführt?
Ja, die Nähe zur Heimat.
Heimat heißt?
Ohr-Erkenschwick.
Du kommst aus Ohr-Erkenschwick?
Genau.
Ja.
Im Pfarrhaus groß geworden und bin dann nach dem Studium aber dorthin, wo mein jetzt inzwischen Ehemann eben Lehrer war. Der war Lehrer in Lüneburg und habe dann im Kirchenkreis Winsen-Luhe als Kirchenkreisjugendwartin gearbeitet, so zwischen Lüneburg und Hamburg, schön an der Elbe.
Ja.
Auch ein wunderschönes Gebiet, wo es eben auch die Lüneburger Heide gibt. Deswegen hier die Verbindung.
Ja, das erinnert dich jetzt so ein bisschen daran.
Ja, doch schon.
Okay.
Und tatsächlich durch Corona und durch die Geburt unseres Sohnes kam doch der Wunsch wieder auf, Familie näher zu haben. Mhm. Und da mein Mann aus Bayern kommt, aus Franken, Entschuldigung, das ist ja immer, darf man nicht Bayern sagen.
Ja, das ist Söderland, Franken, ne?
Genau. Nördlich des Weißwurst-Äquators, sagt man. Das ist nämlich die Donau.
Ja.
Das ist der Weißwurst-Äquator, so nennt sich das. deswegen haben wir gesagt, irgendwie Familie wieder in der Nähe zu haben, wäre schon schön. Mhm. Und dann war das tatsächlich so eine Situation, 3 Tage bevor Bewerbungsschluss war, habe ich das per Mail bekommen von meiner diakonischen Gemeinschaft.
Okay.
Und dachte, ach ja, kann man ja mal probieren. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, jetzt schon zu wechseln. Und dann klang das aber mit diesem interprofessionellen Team, so wie es damals ja noch hieß, sehr spannend.
Du hast es gerade gesagt, dein Vater ist Pfarrer in Ohr-Erkenschwick.
Ja.
War das berufstechnisch nicht eine Alternative für dich, auch Pfarrerin zu werden?
Nee, erstmal tatsächlich. Also ich bin total gerne im Pfarrhaus groß geworden, also richtig gerne. Wollte aber nach dem Studium bloß nichts mit Pädagogen und Kirche zu tun haben.
Und okay, warum?
Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie was anderes machen.
Ja.
Mein Bruder ist Professor Doktor der Theologie, meine Mutter ist Rallye-Lehrerin, mein Vater Pfarrer. Also irgendwie war ein bisschen viel Theologie in der Familie. Und dann habe ich erstmal einen Bachelor in und Doppelbachelor in Medien- und Kulturwissenschaften in Düsseldorf absolviert.
Ja.
Und habe dann aber während des Studiums gemerkt, ich habe ganz viel im Bereich Islamwissenschaften und interkulturelle Kommunikation gemacht. Vielleicht wäre es doch spannend, in Richtung soziale Arbeit zu gehen. Und dann habe ich nochmal einen Doppelbachelor draufgesetzt und bin nach Bielefeld. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Ja, warum?
Ja, ich meine, wer Bielefeld-Bethel kennt, das ist ja
Bielefeld
schon...
Bielefeld gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Entschuldige, ja, der lag ja jetzt hier im Sand praktisch, den musste ich einfach machen.
Ja, definitiv. wie oft ich das während des Studiums gehört habe. Ja.
Ja, ich wusste, dass ich nichts Neues mache.
Genau.
Gehen wir jetzt links oder rechts?
Das können wir entscheiden.
Du entscheidest es.
Oh, dann gehen wir mal rechts, da bin ich noch nie entlang gelaufen.
Michael, wir gehen rechts.
Ja, Bielefeld, Bethel ist ja ein ganz eigener Kosmos eigentlich. Also ja, mit eigener Währung und einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung in diesem Ort, in dieser Ortschaft. Also ich habe da sehr, sehr gerne gelebt. Ich habe wirklich im Zentrum Bethels auch gelebt, direkt am Bethelplatz. Ich habe über die Landessynode unten tagen gesehen mit dem Asapheum vor meinem Zimmer aus. Und einfach diese Verbindung, also die Hochschule war halt mitten in Bethel. Und man war sehr eng mit dieser diakonischen Gemeinschaft Nazareth verbandelt. Und als wir gingen, hat man gesagt, egal wohin du gehst, Nazareth ist schon da. Und es stimmte. Ich war gerade eine Woche in Winsen angekommen. Da rief mich ein Bruder, so sagt man es ja in der alten Diakonsprache, aus Hamburg-Harburg angerufen. Nee, Bergedorf. Und sagte, ja, du bist doch jetzt bei uns im Bezirk. Wie geht's dir? Wer bist du? Und okay, das meinten die also.
Ja. Okay.
Und diese Verbindung einfach zur Praxis schon. Also das war schon ganz spannend.
Ja, was sind deine Hauptaufgaben?
Jetzt in Haltern?
Als Diakonin in Haltern, genau.
Ich bin für den Bereich Jugendarbeit zuständig, für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, für die Asylarbeit und dann natürlich so dieses ganze Geschäft drumherum. Also wir sitzen ja auch mit in den Presbyteriumssitzungen, müssen uns auch mit Finanzen mit beschäftigen. Wir haben jeder ein Gemeindehaus, was wir betreuen. Haltern hat ja relativ viele Gemeindezentren für die Größe der Gemeinde.
Ja.
Insgesamt 4 Stück. Und da hat jeder aus dem IPT 1, was sie verantworten.
Bist du dem Pfarrer gleichgestellt?
Die Frage ist, in welcher Form? Also wir sind auf Kirchenkreisebene angestellt. Das heißt, die Pastorin und der Pastor der Gemeinde sind nicht unsere Dienstvorgesetzten. Mhm. Wie es vor einigen Jahren immer noch war oder wie es bei Jugendreferenten häufig noch ist.
Ja.
Finanziell natürlich nicht, aber dadurch haben wir natürlich auch...
Also der Pfarrer verdient mehr oder die Pfarrerin.
Klar, und haben natürlich den Beamtenstatus, eine andere Sicherheit. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch unsere tarifvertraglichen Arbeitszeiten. Mhm. Das heißt, wenn wir Überstunden machen, können wir die auch ausgleichen. Was ja bei einem Pfarrer, bei einer Pfarrerin nicht so ist. Okay. Aber wir müssen sie auch machen, die Stunden. Also das ist ja auch nochmal.
Ja, Gottesdienste darfst du auch leiten?
Ich habe keine Prädikantenausbildung.
Okay.
Bisher. Aber natürlich in meinem Bereich mache ich natürlich Gottesdienste. Aber ich trage kein Talar zum Beispiel.
Sind Diakone oder Diakoninnen in der Regel nur junge Leute? Oder wird man in dem Beruf auch alt?
Nee, man wird alt. Also das ist ja auch ein Amt, was man nie ablegt. Also wir haben auch Diakoninnen und Diakone in der Gemeinschaft, die sind 90 oder 95. Man wird als Diakon, Diakonin eingesegnet und man bleibt das eigentlich sein Leben lang. Mhm. Auch wenn es dann...
Michael, dein Kopf? Ich muss dazu sagen, der Michael Bokelmann wäre gerade mit dem Hinterkopf gegen einen tief hängenden Ast gelaufen. Genau. Wir haben ihn gerettet.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, tatsächlich ist das ein Amt, was man nicht ablegt. Die wurden früher ja noch entsandt. Da hat dann die Gemeinschaft gesagt, Bruder, so und so, wir brauchen dich für die Hausleitung des Hauses XY.
Ja.
Und dann ist man da eigentlich mit Kind und Kegel hingezogen.
Aber du konntest dir halt dann jetzt auf jeden Fall aussuchen.
Ja, das ist heute anders. Man hat teilweise haben Diakone noch einen Dreiecksvertrag, so nennt sich das. Dann ist man Angestellte der diakonischen Gemeinschaft.
Ja.
Und die haben einen Vertrag mit uns, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat einen mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat einen mit dem Diakon. Vorteil ist, man behält den Arbeitgeber.
1000 Schritte.
Wir haben es ja gerade schon gehört von dir. Du bist in einem Pfarrhaushalt groß geworden. Mhm. Dir ist das Ganze also mit in die Wiege gelegt. Wie ist das denn so, die Tochter eines Pfarrers zu sein und einer Rallye-Lehrerin?
Ja gut, da hatte ich ja nicht so viel Kontakt mit, weil ich nicht auf die gleiche Schule gegangen bin. Im Pfarrhaus groß zu werden, ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen, die es mochten und die es gar nicht mochten.
Zu welcher Art gehörst du? Ach, du hast es ja vorhin ja schon gesagt. Ja, genau.
Ich habe es geliebt, weil man war irgendwie, also bei uns sind immer Leute ein- und ausgegangen. Ich bin ganz früh schon auch ans Telefon gegangen oder durfte früher zur Kinderbibelwoche als andere Kinder. Meine Mutter, die wollte mich da immer wiederholen. Dann haben die Presbyter gesagt, nein, lass sie doch da. Ich durfte nachmittags auf dem Kindergartengelände spielen. Also wir hatten sehr, sehr viele Freiheiten. Und wir mussten nie was, wir durften alles. Also es war so, mein Vater hat nie darauf bestanden, dass wir jeden Sonntag um 10 in der Kirche sitzen oder so. Und ja. Die Gemeinde hat das von uns auch nicht. Also die Ackenschwicker Gemeinde ist da auch noch mal ganz toll, muss ich noch mal hervorheben.
Okay.
Wenn dann die Teenager-Kinder nur zur Mittagsessensaktion und nicht zum Gottesdienst gekommen sind, gab es niemanden, der gesagt hat, nee, aber das geht doch nicht.
Ja, okay.
Also die waren immer, die haben sich einfach gefreut. Und auch heute noch, wenn man da ist, freuen die sich, dass man da ist. Das ist schön. Also man kommt immer auch noch so ein bisschen nach Hause.
Du bist also mit Leib und Seele evangelisch?
Ja, definitiv.
Wir haben gerade schon so ein bisschen über dein Aufgabenfeld gesprochen. Mhm. Jugendarbeit gehört auch dazu?
Ja.
Immer mehr junge Erwachsene wenden sich von Gott ab. Mhm. Aktuell sind es 40% der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, denen der Glaube an Gott wichtig ist. Mhm. 2002 waren es noch 51%. Mhm. Hast du eine Erklärung, woran das liegt?
Ich glaube, es hängt auf jeden Fall im direkten Kontakt auch damit, also mit indirekter Folge auch, dass ja viele Familien sich nicht mehr so zugehörig fühlen. Ja. Und was man auch zu Hause vorgelebt bekommt, das prägt einen natürlich. Hm. Und ich glaube, dass viele junge Menschen auf jeden Fall Gemeinschaft suchen. Und sie suchen auch Orte, wo sie Ansprechpersonen haben, auch wenn sie vielleicht von sich selbst sagen, jetzt gerade glaube ich irgendwie nicht an Gott. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, jungen Menschen diesen Raum zu bieten. Gerade jetzt in der Zeit nach Corona, oder nach den heftigen Lockdowns, ist Gemeinschaft umso wichtiger.
Ja, das denke ich ja auch. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Eigentlich müssten die Menschen doch wieder einen Halt suchen. Auch die jungen Menschen, gerade in dieser diffusen, schnelllebigen und mittlerweile kriegerischen Situation. Warum suchen die jungen Leute dann halt eben nicht Halt bei der Kirche?
Ich glaube, dass einfach die Kirche an vielen Stellen nicht attraktiv ist für junge Menschen. Ja. Also wenn ich Gottesdienste betrachte, diese klassischen Gottesdienste um 10, da bin ich auch schon als Jugendlich. Ich habe immer darauf gewartet, ich habe gedacht, so mit 30, dann bist du bestimmt dafür reif, die klassischen Gottesdienste so zu besuchen und fühlst dich da angesprochen. Aber auch ich sehe mich noch nicht so da. Ich finde andere Gottesdienstformen, mit anderer Musik teilweise und freieren Predigten, also mit mehr Alltagssprache, da fühle ich mich mehr angesprochen. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil es eben nicht nur die jungen Leute, sondern auch viele Erwachsene eher anspricht.
Wie erlebst du die jungen Leute bei euch in der Gemeinde?
Also als ich angekommen bin, war ja Lockdown. Mhm. Da waren nicht mehr viele Jugendliche da. Wir bauen jetzt langsam wieder auf und ich erlebe sie eigentlich wie vor Corona, sehr engagiert.
Ja. Wie äußert sich das Engagement?
Wir haben ganz viel jetzt an Programm neu, haben neues Konfirmandenkonzept, ganz die Konfirmandenzeit neu umstrukturiert. Also die Jugendlichen, die sind im Moment sehr, also ich merke, wie sie wieder so richtig in Fahrt kommen, wie sie Sachen mitgestalten wollen. Wir haben jetzt ein neues Konfi-Konzept, wir haben die Jugendarbeit ein bisschen neu konzipiert und die sind unheimlich engagiert, bringen Ideen ein, leiten Gruppen. Also es ist ganz toll, das jetzt wieder so im Aufbau zu erleben.
Ja, neues Konfi-Konzept heißt was?
Früher haben wir sozusagen, in der Gemeinde wurde früher in Sieten, das ist einer unserer Stadtteile, und in Haltern Kleingruppen, einmal die Woche.
Ja.
Und jetzt machen wir ein Jahr lang alle Konfis der ganzen Gemeinde, egal aus welchem Ortsteil, egal von welchem Gemeindezentrum, kommen auf ein gemeinsames Konfi-Camp eine Woche in den Sommerferien. Und dann gibt es einmal im Monat Konfi-Zeiten. Das sind so Block-Tagsformate, 4 Stunden sind sie dann vor Ort.
Ja.
Und dann gibt es zusätzlich, mein Herz schlägt für die Schnittstellenarbeit zwischen Konfi-Arbeit und Jugendarbeit. Wie kriegen wir da eigentlich einen Übergang hin?
Ja.
Und deswegen haben wir die sogenannten Team Times ins Leben gerufen. Das heißt, diese 60er-70er Gruppe wird aufgeteilt in Kleingruppen nochmal und treffen sich etwa zweimal im Monat bei uns im Jugendraum, im Keep, so heißt das bei uns, und machen in Kleingruppen nochmal schöne Sachen. Die kochen mal gucken sie einen Film, Gesellschaftsspiele. Die einen haben sich auch schon mal am Halterner Stausee getroffen und haben Kupp-Wikinger-Schach gespielt. Also so, dass diese Hürde niedriger wird, nach der Konfirmation auch wiederzukommen in die Jugendarbeit.
Ist es denn so, dass es heute immer noch der Fall ist, dass ihnen gesagt wird, Mensch, wenn du hier nicht mitmachst, wirst du nicht konfirmiert? Oder findet das, also in meiner Zeit war das ja noch so, ne?
Ja, da hat sich auch viel getan. Also ich habe ja auch noch Unterschriften sammeln müssen für Gottesdienste. Das gibt es auch immer noch in manchen Gemeinden. Wir machen das aber eher so, dass wir eben begründen, warum sie in den Gottesdienst kommen sollen. Fragen doch auch mal, was hat sie interessiert, was war, ne? Wo laden sie auch nochmal konkret zu besonderen Gottesdienstformen ein.
Ja, also alles ein bisschen pädagogischer.
Genau, und nicht, dass sie am Ende, ich weiß noch, früher haben die Leute dann auch die Unterschriften der Presbyter gefälscht, damit sie irgendwie eben auf die 25 kamen.
Ja, wie viele Konfirmandinnen bleiben am Ende noch aktiv in der Kirche?
Das kann ich jetzt tatsächlich so nicht sagen.
Ja.
Ich glaube, dass Beziehungsarbeit ganz wichtig ist.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, die Leute, die Kinder- und Jugendarbeit machen, dass die auch in der Konfirmandenzeit vorkommen. Wie viele waren wir im letzten Jahr? 20 sind so 5 bis 6 sind Teamerinnen und Teamer geworden.
Aber das ist doch schon eine gute Zahl.
Ja, genau. Aber genau.
Ich finde ja auch, muss man den jungen Menschen nicht viel mehr Verantwortung auch in unserer Kirche geben? Also sie mitnehmen, ihnen zeigen, dass sie wichtig sind, dass sie auch mit an Entscheidungen teilnehmen können.
Ja, die Frage ist, in welcher Form? Also sie können ja eigentlich schon sehr viel selbst entscheiden.
Ja.
Sie haben ja auch die Möglichkeit, über bestimmte Gelder zu entscheiden. Die Gelder von der Jugend, wofür sie eben in dem Jahr ausgegeben werden.
Ja.
Aber ob es die Lösung ist, mehr junge Leute in die Presbyteriumsstruktur, wie sie jetzt ist, zu bringen, ist, glaube ich, meines Erachtens nach nicht die Lösung.
Okay, warum?
Weil einfach diese Struktur Presbyterium mit dem, was da besprochen wird und allein schon die Legislaturperiode ist einfach bei einem 18-Jährigen, da passiert so viel in den Jahren.
Ja, ja, klar.
So.
Da kommt die erste Liebe, da kommt...
Genau, der Schulabschluss.
Ja.
Und dann innerhalb der Presbyteriumssitzung, ich finde, man muss irgendwie... Ich weiß, ich habe keine Lösung dafür, sonst würde ich sie sagen, aber ich glaube, dass nur weil eben eine Gemeinde 2 jugendliche Leute im Presbyterium hat, weiß ich nicht, ob das so viel bringt oder ob sie dann sich auch da schnell überfordert, unterbuttert, wie auch immer.
Ich glaub, oder vielleicht sogar verzweifeln, weil die Strukturen immer noch so ein bisschen veraltet oder verknöchert sind.
Genau.
Und sie relativ schnell dann aufgeben.
Und einfach Presbyteriums-Themen sind ja auch viel Finanzen. Ich habe einfach Angst, dass man sie da so ein bisschen, so blöd es klingt, verfeuert.
Ja. Also man muss sie langsamer ranführen.
Genau. Und ob das eben diese Struktur ist, dass sie Teil des Presbyteriums sein müssen oder ob man es anders macht.
Ja. Wie kann man Kirche für Jugendliche attraktiver machen?
2000 Schritte.
Du hast es gerade gesagt, Gottesdienste vielleicht später, Gottesdienste in anderer Form. Was kann das sein?
Ich glaube, dass Jugendliche in dem Alter sehr gerne diese Gemeinschaftsaktionen haben, also Freizeiten. Aber das ist alles nichts Neues. Das haben wir schon immer gemacht und das kommt immer gut an. Diese 2 Wochen, die man im Sommerferien gemeinsam mit weg ist. Oder wir waren jetzt mit den Teamerinnen und Teamern ein verlängertes Wochenende weg. Das ist eine ganz andere Dynamik, die sich da bildet.
Ja.
Und ja, die Gottesdienste, die müssen, glaube ich, nicht nur für die Jugend auch frischen Wind bekommen. Die müssen auch für viele, viele andere Menschen anders werden. Die Menschen mehr ansprechen.
Was macht ihr konkret, um Jugendliche für Kirche zu gewinnen, begeistern? Ich habe letztens irgendwie was von einer Spiele-Convention gesehen.
Genau, also wir haben natürlich unser ein Programm, ein festes Programm, das die Jugend selbst mit mir zusammen erarbeitet.
Ja.
Mir ist es ganz wichtig, also Jugendpartizipation, das heißt, die Jugend muss mitentscheiden können. Sie muss eben diese Verantwortung auch, also ne, wir vertrauen euch, dass ihr das gut macht und dass ihr Ich finde es immer blöd, wenn man als erwachsene Person da reingrätscht und sagt, ne, wir machen jetzt das und das dieses Halbjahr, sondern auf die Jugendlichen hören. Was möchtet ihr machen? Wo kann ich euch unterstützen? Ja. Wo braucht ihr mich? Was wünscht ihr euch von mir? Mhm. Natürlich muss man das auch begleiten, Ideen mit reinbringen, was, ne, was haltet ihr von oder so. Aber alles in Absprache. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, dass sie Selbstverantwortung halt haben.
Genau, und deswegen haben wir eben eine Halbjahresplanung gemacht. Wir haben ja seit letztem Jahr auch, haben uns ja diesem Jünger-Logo der Landeskirche angeschlossen und haben jetzt ein Jugendprogramm, was unterteilt ist in Kategorien. Jünger chillen, das sind eher so Spiele-Convention oder
okay.
ein Filmabend. Jünger unterwegs, ist dann eine Kanutour zum okay. Beispiel.
Ist das dann in den Ferien oder jetzt nochmal so außer der Reihe?
Kanutour ist in Ferien, weil es natürlich länger ist. Als, aber sonst ist es eigentlich in den außerhalb der Ferien.
Ja.
Jünger glauben, das sind alle Gottesdienste. Wir haben so einen kleinen Bible-Study-Kreis jetzt auch.
Ja, genau. Also ihr bietet nicht nur Spaß, sondern ihr setzt euch auch mit der Bibel in dem Fall auseinander.
Genau, da hat sich eine kleine Runde gebildet, die macht in die Richtung Bible-Art-Journaling ist das. Diese kreative Bibelgestaltung,
ja.
eine kreative Herangehensweise an Bibeltexte. Wir haben sich jetzt anfangs per Zoom getroffen, aber jetzt ab März dann auch in Präsenz.
Ja, wie wird das angenommen?
Es sind 8 junge Leute, die da jetzt zusammenkommen an den Abenden. Es ist ein bisschen so ein Hauskreisformat auch. Das heißt, sie bauen nach und nach auch Vertrauen nochmal vielleicht anders zueinander auf, um über die Texte zu sprechen. Und mal gucken, wenn das gut angenommen wird, bilden sich vielleicht im nächsten Jahr nochmal eine zweite Runde. Genau.
Ein weiteres Steckenpferd von dir. Achso, sag mal eben kurz, wie viele Schritte haben wir? Auf dem Kopf?
2384.
2384. Da müssen wir uns ein bisschen sputen für den letzten Block.
Ja.
Wobei ich hier jetzt auch gar nicht so ganz so viele Fragen noch habe.
Mhm.
Dein zweites Steckenpferd ist die Öffentlichkeitsarbeit.
Mhm.
Was können wir uns darunter vorstellen? Was machst du an der Arbeit für die Kirchengemeinde Haltern?
Also ich betreue die beiden Social Media Kanäle bei Instagram. Das also Jünger Haltern und evangelischen Haltern, aber natürlich mit ehrenamtlicher Unterstützung. Das heißt, da sind auch Leute, die was posten. Das bin nicht nur ich. Das haben wir auch bewusst, ist das so offen mal gestaltet worden. Ich pflege die Homepage, habe den Kontakt zur Presse.
Ja. Ihr habt gerade einen Relaunch gemacht, oder?
Von der Homepage noch nicht, nein.
Noch nicht?
Nein.
Aber ihr wolltet das vor, oder?
Ist in Planung.
Ah, okay.
Genau. Wir haben jetzt gerade... letztes Jahr war das Thema, dass wir gerne ein Corporate Design hätten, dass man an den Flyern und an den Plakaten auf den ersten Blick sieht, ach, evangelische Kirche Haltern und nicht verschiedene Farbtöne, also nicht die Plakate auf verschiedenen Farben und mit verschiedenen Rahmen, sondern ein einheitliches Bild.
Mhm.
Das ist jetzt, etabliert sich langsam
ja.
nach und nach in den einzelnen Gruppen auch, dass man das von Weitem erkennt.
Wie schwierig ist das, die Leute davon zu überzeugen, dass man dieses einheitliche Bild benötigt?
Also ich hatte das Gefühl, dass es auch sehr gewünscht war, weil jeder so ein bisschen selbst überlegen musste, wie mache ich jetzt ein Plakat? teilweise auch ehrenamtlich und jetzt gibt es eben eine Vorlage,
ja.
Wie ein Briefkopf oben und unten und eine Idee, welche Schriftart und dann
ja.
fügen die ein Foto ein, schreiben was dazu.
Hast du das selbst gestaltet oder hast du dir jemand von der Mediengestaltung dazugenommen?
Ja, wir haben eine ganz tolle Ehrenamtliche, die ist Mediendesignerin, die macht auch unseren Gemeindebrief.
Ah, okay.
Und die hat das dann erstellt und auch für unser 24-Stunden-Projekt jetzt und unser Jahresprojekt eine eigene Darstellung. Alles irgendwie in den gleichen Farbtönen, dass man es erkennt.
Wie werden eure Social-Media-Kanäle angenommen?
Also, wir haben keine 1000 Follower.
Ja,
natürlich.
Hatte ich schon.
Genau. aber ich habe schon das Gefühl, dass auch dadurch Informationen verbreitet werden.
Ja.
Genau.
Sind das dann eher jüngere Leute oder dann auch eher die alte Stammkundschaft, sage ich mal?
Ich glaube, das kommt auf den Kanal an. Jünger Haltern ist, glaube ich, eher die Jugendlichen, die dem folgen, Konfis, die da Follower sind. Und evangelischen Haltern sind so die... Also es ist wahrscheinlich auch viele Jugendliche, die einfach da schon dem Kanal auch gefolgt haben Und wir vernetzen uns auch immer gegenseitig, reposten und so. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass klar wird, es ist eine Gemeinde. Aber ich glaube, das sind auch viele Erwachsene, die eher bei evangelischen Haltern folgen.
Ja, ich meine, du hast vorhin irgendwas mit Medienwissenschaft oder so etwas erzählt, dass du da irgendwie so ein Faible für hast.
Ich habe studiert.
Hast es sogar studiert?
Ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert.
Ah, siehst du? Mensch, wieder nicht aufgepasst.
Ach, kein Problem.
woher kommt dein Faible dafür?
Also ich glaube nicht aus dem Studium tatsächlich, weil Medienwissenschaften ist ja auch nochmal was völlig anderes, als wenn man Journalismus studiert. Man meint dann immer, dass man da groß gelernt hätte. Also ich habe gelernt, wie man einen Radiobeitrag schneidet, schon so solche Geschichten. Aber es ist natürlich sehr, sehr theoretisch, Medienwissenschaften eben.
Ja.
Mein Faible ist, glaube ich, dann auch einfach, ich meine, ich gehöre ja zu dieser Generation, die damit groß geworden ist. Also ich gehöre zu dieser Generation, die noch genau wusste, wie es ohne Internet war und wie es ohne, gerade, ja gut, ohne Internet, ja.
Wir haben's, du warst gerade so an der Kante, glaube ich, ne?
Genau, so. Als ich 11 war oder so, haben wir einen Internetanschluss bekommen, aber dann nur eine halbe Stunde frei und so. Ja. Aber meine Eltern, die wussten halt auch gar nicht, was ich da tue, so wenn ich gesurft habe im Internet. Und auch heute noch kommen die natürlich mit Problemen. Also ich glaube, wir sind diese Phase, wir kennen es gut noch ohne und sind die Ersten, die dann das Smartphone hatten, die ersten Verträge mit einer Flat für Internet auf dem Handy.
Ja, also ich kenne es natürlich noch komplett. Ich habe damals ja Beiträge für 1Live und so gemacht, das war 95, 96.
Ja.
Ja, die habe ich dann zu Hause dann auch produziert und habe sie dann nach Dortmund gebracht, zum WDR-Landesstudio nach Dortmund. Und die haben es dann überspielt zum WDR nach Köln. Ne? Das heißt also, es gab ja noch keine Mail.
Ja.
Und nachher, als es dann, als Boris Becker dann endlich mal drin war, ja, da wurde es dann einfacher. Da konnte man echt dann halt per Mail
das
und,
alles
und heute machen wir es per WeTransfer etc. Ne?
Ja.
Also.
Und ich habe eben das Radio-Beiträge schneiden dann per Adobe gelernt.
Okay.
Also dann
eben. Du kennst also diese alten Bänder nicht mehr?
Ja, ich kenne sie schon. Bei meinen Eltern stand immer so ein altes Aufnahmegerät noch rum. Aber ich bin dann schon doch diese erste digitale Generation.
Ja. Können wir ohne diese digitalen Geschichten gar nicht mehr, also die Social-Media-Kanäle etc., die Leute für die Kirche erreichen?
Ja, ich glaube, man muss schon ganz stark unterscheiden, ist es jetzt ein Instagram-Account einer Gemeinde, der eher informativ ist? Oder sind es wirklich diese großen Influencer der digitalen Kirche? Mhm. Also ich glaube, die erreichen richtig, richtig viele Menschen mit ihrer Arbeit da. Also wenn man überlegt, wie viele, wenn da jemand live geht, also was ist der Mensch, Seligkeitsdinge, Theresa liebt, das sind ja die, ne, so Teil der Großen. Wenn die dann eine Live-Andacht machen, da gucken da Tausende von Leuten zu.
Ja.
Also, aber das ist irgendwie eine andere, für mich nochmal ein anderer Space, diese digitale Kirche. Und da zähle ich unsere Instagram-Accounts nicht dazu.
Ja, das können wir auch gar nicht leisten in dem Rahmen.
Genau.
Das ist ja gar nicht machbar.
Ja gut, aber die Leute, die sind ja Pastorinnen, Pastoren, haben eine volle Fahrstelle und machen das eben nebenher. Ne? Außer Theresa Lieb, die hat, glaube ich, eine halbe Fahrstelle dafür, für Social Media. Die anderen machen das ja neben ihrem, ihrem Fahrberuf. So.
Kommen wir zu den Gottesdiensten.
Ja.
Ihr habt auch neue Formate entwickelt. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, das Gottesdienstprojekt Kirche à la carte.
Ja.
Was heißt das? Kochen in der Kirche oder was habt ihr vor?
Na, Kirche à la carte ist nach dem Motto, such dir was aus der Karte aus, was dir gefällt. Neue Gottesdienstformen Formen, aber auch an Orten verschiedenen.
Mhm.
So haben wir jetzt im Februar Filmgottesdienste gemacht in der Erlöserkirche, wo auch dieses Kino-Feeling aufkommen sollte, wo auch dann wirklich der Film komplett auch gezeigt wurde.
Ja.
Und mit Popcorngeruch und für den Erwachsenen-Gottesdienst gab es auch ein Gläschen Rotwein. Also ein ganz anderes Gefühl. Sie war auch nochmal ganz anders ausgeleuchtet, die Kirche.
Ihr habt diese Geschichte mit Pandora gemacht?
Genau.
Wie heißt der Film nochmal?
Avatar, Aufbruch nach Pandora.
Genau.
Genau. Und zum Thema Frieden, also Völkerverständigung, Frieden, war da natürlich im Nachhinein sehr aktuell.
Ja.
Und jetzt gibt es im neuen Halbjahr einen Spielplatzgottesdienst in Flasheim zum Beispiel, einen Kindergottesdienst auf dem Spielplatz. Also wir wollen auch in die Orte gehen, da wo die Menschen sind.
Ah, okay.
Nicht warten, dass sie zu uns kommen, sondern auch an Ort zu gehen.
Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Spielplatz, Gottesdienst?
Ich bin tatsächlich da nicht im Vorbereitungsteam.
Okay.
Das macht unser Kindergottesdienst-Team.
Aber die Idee kennst du doch, die dahinter steckt, oder?
Genau. Es ist, also wir haben in Flarsheim ein Gemeindezentrum, was sehr wenig belebt ist. Und daneben ist ein Spielplatz. Und es gibt ja wenig Gottesdienste in Flarsheim. Und Flarsheim ist ja ein Ort, wo auch viele Familien leben. Dann wird es eben Musik, eine Lesung auf dem Spielplatz geben.
Ja.
Das genaue Setting weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Ich habe andere Gottesdienste. Zum Beispiel machen wir einen Jugendgottesdienst am Karfreitag. Darkness um 21 Uhr, komplett im Dunkeln.
Echt?
Ja.
Muss man sich das so vorstellen wie bei diesem...
Dinner in the Dark.
Dinner in the Dark, genau.
Genau, das war auch der ausschlaggebende Punkt. Und wir fanden das an Karfreitag, an diesem dunklen Feiertag, sehr passend. Und von 21 bis 22 Uhr dann. Und da werden eben alle anderen Sinne mal.
Die Leute werden dann in den dunklen Raum hineingeführt?
Genau.
Oder ist erst das Licht an? Wie muss man sich das vorstellen?
Also am Anfang wollten wir 2-3 Kerzen anmachen, dass die Leute sicher an ihre ihre Plätze kommen.
Ja.
Vielleicht auch mit der Lichtanlage einfach ein ganz dunkles Blau. Mal gucken, wie das dann wirkt in der Kirche, wenn die Fenster auch zu sind entsprechend. Aber dann während des Gottesdienstes wirklich komplett auf jede Lichtquelle zu verzichten.
Ja.
Und dann werden wir teilweise mit Mikros eben in den Nachbarräumen sitzen, in den Sakristeien.
Ach, das heißt, ihr sitzt im Hellen?
Teilweise, ja. Diejenigen, die was lesen müssen und was sehen müssen.
3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht.
Weil das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich hier hatte. Also wie macht man das, wenn man denn plötzlich aus der Bibel lesen will?
Genau, das läuft dann einfach per Mikroanlage von außerhalb, wenn was gelesen werden muss. Und es wird auch Teile geben, die man einfach frei spricht oder auswendig spricht, die dann im Innenraum sein werden.
Ja.
Aber so, dass wir haben auch überlegt, vielleicht nochmal was am Ende mit Knicklichtern vorne liegen zu haben, was natürlich nur im Dunkeln wirkt. Aber sonst ist es eben eine ganz neue Erfahrung mal, wo es eher aufs Hören, aufs Riechen vielleicht.
Gibt es schon Anmeldungen oder macht ihr das gar nicht mit?
Ohne Anmeldung.
Also wer Lust hat, kann kommen.
Das ist ein ganz normaler Jugendgottesdienst.
Komm, dann machen wir Werbung.
Ja, kommen Sie vorbei, Karfreitag, Erlöserkirche in Haltern, 21 Uhr. Es sind aber auch Erwachsene natürlich sehr herzlich willkommen. Es muss nicht die Jugend bis 27 sein.
Ja.
Ja, ein besonderes Karfreitagserlebnis.
Wie viele Schritte haben wir jetzt?
3254.
Ja, dann sind wir im Grunde auch schon am Ende.
Ja.
Mit dem Werbeblock am Ende. Was können wir von euch noch erwarten?
Also ich glaube, dass gerade viel auf dem Weg ist. Also wir kriegen ja eine neue Pfarrstelle, also beziehungsweise eine neue Person in die Pfarrstelle. Es ist schon noch ganz spannend, wer es wird. Und ich glaube, dass wir ein ganz gemixtes Team sind im IPT. Wir haben ein sehr produktives und so ein sehr aktives Presbyterium, die auch viele Ideen mitbringen. Und dann werden wir da auch noch mal unsere Gemeindezentren in den Blick nehmen, die ja kleiner klimaneutral saniert werden müssten.
Ja.
Und dann die Idee vielleicht im Sozialraum orientiert auch da noch mal gucken. Das ist so ein bisschen mein Herz, da hängt auch ein bisschen mein Herz dran. Was macht man aus diesen Gemeindezentren?
Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Für die Zukunft, privat oder Kirche?
Kannst du dir aussuchen, was du...
Also ich glaube, ich wünsche erstmal allen, egal ob privat oder in der Kirche, Frieden. Weil das ist jetzt tatsächlich nochmal, hat einen ganz anderen Wert, finde ich jetzt nochmal.
Mhm.
Und dann einfach, dass wir friedlich gemeinsam unser Leben gestalten können, Kirche gestalten können und Frieden.
Herzlichen Dank, Lena.
Sehr gerne.